Sie haben auf dieser Tagung hier einen Vortrag gehalten und der trug den Titel Rassismus in der Transformation Deutschlands zur Einwanderungsgesellschaft, Aspekte einer ignorierten Geschichte. Da sind ja erstmal viele Begriffe auch drin, die ja einer Erklärung bedürfen. Was ist denn Ihr Forschungsfeld? Sie sind ja auch Historikerin, also was widmen Sie sich da und mit welchen Methoden quasi?
Ja, mein Untersuchungsgegenstand ist sozusagen eigentlich die Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Und ich sehe das als einen integralen Bestandteil jetzt erstmal bundesrepublikanischer Geschichte, auf die ich mich konzentriere momentan. Und das ist eben ein Bestandteil, und da kommt dieser Punkt des Ignorierten irgendwie rein, der bislang eben in dem Narrativ über die Bundesrepublik keine besondere große Rolle gespielt hat. Es ist eben eine Geschichte, die so am Rande erzählt wurde. Ja, man weiß, ja, dann kamen dann irgendwann die Gastarbeiter und dann gab es irgendwie Asyl und so. Aber das ist tatsächlich, wie stark es diese Gesellschaft geprägt hat oder prägt, wenn man sich, und vor allem, wenn man das Ganze von einer stadthistorischen Perspektive erarbeitet, wie ich das jetzt gerade mache momentan, und sich klar macht, dass in einer Stadt wie Mannheim, die ich jetzt erforsche, eben 45% der Bevölkerung eben einen sogenannten Migrationshintergrund haben, dann ist es eben keine Randgeschichte. Es ist etwas, was wirklich im Zentrum stehen sollte. Und dass ich das Thema Rassismus mehr anschaue, ist gerade, weil dieser Aspekt aus meiner Sicht derjenige ist, der am meisten eben dabei unter den Tisch gefallen ist in der bisherigen Untersuchung oder Betrachtung dieses Bereichs. Und der aber wiederum weiterhin, er hat zum einen im Hier und Heute eine Bedeutung. Ich erinnere nur letztes Jahr an die MeToo-Debatte. Also Ali Jan, der damals eben MeToo, dann eben mit Too, also zwei, diese Kampagne gestartet hat, wo so viele Leute, auch junge Leute, einfach von ihren Rassismuserfahrungen erzählt haben. Also das heißt, es hat eine Realität heute, dieses Phänomen. Und es ist ein zentraler Punkt deutscher Geschichte, also Rassismusgeschichte. Und diese Illusion, dass es 1945 dann plötzlich alle, eben, dass dieses Phänomen einfach weg war, das ist eine Illusion. Und das kann ich jetzt auch immer mehr, je mehr ich da reinschaue, also in die Thematik, kann ich das auch so sagen, ja. Und dieser Rassismus praktisch mit der Migrationsgeschichte auch vor 1945 immer zu tun hatte, das ist auch so ein Punkt, der eigentlich in der Geschichtsschreibung noch nicht so wirklich aufgearbeitet wurde. Und im Umkehr, also oder beziehungsweise in Kombination damit, dass die Geschichtsschreibung das noch nicht wirklich erarbeitet hat, ist natürlich auch, dass es in der Erinnerungskultur nicht da ist und dass es eben nicht im Bewusstsein auch der Bevölkerung ist und selbst jener, die offen sind für das Thema, nicht da ist. Und all das macht eben diesen Begriff der Ignoranz oder der ignorierten Geschichte aus.
Vielleicht können Sie das genauer erläutern, eben an dieser Lokalstudie, die Sie zu Mannheim erstellen und diesem Jahr 1945, das ja oft als vermeintliche Stunde Null bezeichnet wird, und Sie wenden sich mit dieser Geschichtsschreibung quasi auch genau gegen diesen Begriff, gegen dieses Narrativ. Was macht denn diese Forschung aus? Also was muss man da aufdecken und vielleicht auch an Gegenerzählungen schreiben?
Ja, also das geht in ganz viele Bereiche. Ich schaue mir natürlich amtliche Überlieferungen an. Ich schaue mir an, wie in den Behörden, wie in den Ausländerbehörden, wie auf allen Ebenen der politischen Entscheidungsfindung, wie mit dem Thema einfach umgegangen wurde, mit der ersten Ausländergruppe sozusagen, die da war, die man bislang auch gar nicht so auf dem Schirm hat, eben diejenigen, die halt schon im Dritten Reich sozusagen Ausländer gewesen sind, wie mit denen eben umgegangen wurde, direkt eben nach dem Krieg oder direkt nachdem die Lokalbehörden haben ja eigentlich schon 46 wieder oder 45 schon wieder ihre Funktion aufgenommen. Und man sieht, dass da zum Teil, also das Denken, und es ist ja eigentlich normal, dass ich das Denken nicht, es waren ja zum Teil die gleichen Leute, die da aktiv waren, ja. Und ich schaue mir wirklich so auf so einer mikrohistorischen Ebene an, wie sich das dann einfach weiterentwickelt hat, wie sich das in den Praktiken, in den Behörden, in den Gesetzen und natürlich, was ich auch versuche einzufangen, ist die Sicht der Betroffenen. Also wie haben die das erlebt oder was für Erfahrungen haben sie überhaupt gemacht? Und das ist natürlich sehr schwierig. Also es ist eine Arbeit, wo man wirklich an vielen Stellen einfach suchen muss und wo ich auch noch nicht endgültig sagen kann, ich habe jetzt schon alle Stellen sozusagen gefunden und alle Punkte, wo ich überhaupt reinschauen muss. Also angefangen von der Lokalpresse zum Beispiel. Ja? Also es ist ja so, dass diese Begrifflichkeiten auch vorher gar nicht da waren. Also man liest dann in der Zeitung, ja, es gab einen Mord oder man fand zwei tote Polen. Ja, aber es wurde ja nicht damals als weder als ausländerfeindlich noch als rassistisch bezeichnet. Und dann irgendwie da nachzugehen und zu gucken, okay, was ist da überhaupt passiert, in die Polizeiberichte zu schauen. Also ich will sagen, ich versuche es wirklich auf so einer ganz basalen Mikroebene irgendwie mir anzuschauen und zu gucken, ja, wann fängt, ist es denn tatsächlich so, dass es erst in den 70ern losging mit dieser sogenannten, also ja, dass es, wir wissen, es gab immer wieder Konjunkturen des Rassismus, ja, und es gibt auch immer so Erklärungen, weshalb. Also in den 70ern heißt es ja, es war die ökonomische Krise, deshalb kam auch der Anwerbestopp und da fing es dann auch mit der Gewalt an gegen Ausländer. Das stimmt nicht. Es war weder in dem Moment, weder der Anwerbestopp wurde aus der ökonomischen Krise heraus getroffen, noch fing die Gewalt damals an. Der Unterschied ist, es wurde sagbarer, es wurde akzeptabler und man konnte eher darüber reden. Und das ist ja das, was wir heute eben auch haben. Ja? Weshalb ist denn heute so ein Bewusstsein über Rassismus? Weil eben jetzt viele aus ihren, ich sage es mal ganz böse, aus ihren Löchern gekrochen sind und ganz offen das sagen, was sie denken. Also so, ja, und wo jetzt plötzlich die Gesellschaft ganz erschrocken reagiert, oh, wo kommt es plötzlich her? Es war da, aber es war eben nicht sozial akzeptabel, das zu sagen. Und wir haben immer wieder so die Situation, so Konjunkturen des Rassismus, wo die sich natürlich dann auch in höherer Gewalt äußern, aber das heißt nicht, dass wir dazwischen nicht auch Gewalt und Rassismus und diese Denkarten oder auch diese Strukturen und Institutionen haben. Und das, ja, und das ist dasjenige, was ich in meiner Arbeit versuche, irgendwie auch ein bisschen auszugraben, wie so fast archäologisch auszugraben, weil oft das einfach auch nicht so benannt ist, ja, oder nicht so geframed ist.
Stichwort ausgraben ist es ja ganz interessant, dass es schon, würde ich sagen, auch breiter gesellschaftlich in den letzten Jahren wahrscheinlich auch zusammenhängt mit dem NSU-Komplex, eine Bearbeitung des Themenkomplexes, sogenannte Gastarbeiter, mittlerweile aber auch sogenannte Vertragsarbeiter in der DDR gibt. Sie sagen aber unter anderem in Ihrem Vortrag, ja, die erste Gruppe, quasi migrantische Gruppe in Deutschland, die wird dabei auch wieder vergessen und das sind quasi Menschen, die zum großen Teil unfreiwillig nach Deutschland kamen, sogenannte Displaced Persons, die vorher als Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter im Bereich des Deutschen Reiches lebten oder eben hierher kamen nach Kriegsende. Woran liegt denn dieser Abbruch quasi mit dem Jahr 45? Also wieso wird diese erste Gruppe nicht wahrgenommen?
Ja, also so zunehmend, und da bin ich froh, also zunehmend fängt man an, auch das sich anzuschauen. Es ist halt einfach auch überhaupt so dieses Narrativ, dass sich Deutschland verändert und es Einwanderung gibt, beginnt. Und das war die historische Migrationsforschung hier in Deutschland, die das so ein bisschen eigentlich auch so gemacht hat. Sie beginnt halt immer mit dem ersten Anwerbeabkommen mit Italien, was übrigens auch gar nicht das erste Anwerbeabkommen war. Das erste Anwerbeabkommen mit Italien gab es im Jahr 1938. Also da fängt es schon an. Es ist einfach in der Geschichtsschreibung, es war ja in der allgemeinen Geschichtsschreibung so, dass irgendwie 45 so als, ja, eben Tabula Rasa, Stunde Null, und man hat immer mehr gesehen, nein, das stimmt nicht, und man hat immer mehr Bereiche gefunden, in denen es eben nicht stimmte, ja. Und es war auch ein langer Kampf innerhalb der Geschichtsschreibung, der Zeitgeschichte, eben dahin zu kommen. Und ich glaube, jetzt kommen wir eben auch an den Punkt zu sehen, okay, auch was dieses Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern sozusagen und Arbeitsmigrantinnen, die es eben schon, es ist interessant zu wissen, zum Ende des Ersten Weltkriegs hatte Deutschland genauso viele Arbeitsmigrantinnen wie die USA. Also Deutschland war eigentlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts eins der größten Einwanderungsländer. Nur, dass es eben eine Anti-Einwanderungspolitik hatte. Also es gab massive, vor allem Arbeitsmigration aus dem Osten auch. Und es war immer auch so eine unterschichtende Arbeit, also genau wie man es sehr lange eben auch mit der Gastarbeit dann kannte, dass es Arbeiten waren, die eben niemand machen wollte sozusagen. Ja? Und, aber man hat ganz bewusst auch die Instrumente geschaffen, dass diese Menschen, die man eben damals auch mit der damaligen Phraseologie so auch bezeichnet hat, die minderwertige Arbeit gemacht haben und die man selbst auch als minderwertig betrachtet hat, und ich rede jetzt nicht vom NS, das ist alles vor NS, ja, dieses System war da und in dieses System ist dann auch die Gastarbeit. Also von daher, das war fast selbstverständlich. Es war eigentlich selbstverständlich von dem, was man kannte, okay, die kommen und dann gehen sie wieder. Und dieses Narrativ, ah ja, die wollten ja selber nicht bleiben und so weiter, das gehört eben auch in diese Mythenbildung. Weil Migrationsbewegungen funktionieren nie so, dass jemand sagt, ah, ich gehe jetzt irgendwo und bleibe dort oder ich gehe 5 Jahre hin oder ich gehe 2 Jahre hin. Es ist ein sehr dynamisches Phänomen. Also selbst diejenigen, die in die USA ausgewandert sind, wo man immer sagt, ah ja, das ist das klassische Einwanderungsland. Es gab auch sehr viele Rückwanderer aus den USA. Also das sind alles so Konstrukte, ja. Und wie gesagt, also dass man dann 55 anfängt, das war halt einfach so die Art, wie die Geschichtsschreibung einfach auch dieses Narrativ erzählt hat. Und dann natürlich auch ist in der Erfolgsgeschichte Bundesrepublik. Ich meine, das, was die deutsche Zeitgeschichte lange gemacht hat, war, eine Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik zu erzählen, als erfolgreiche Demokratie, wo alles super, ja, und jetzt auch Weltmeister der Erinnerungskultur, der Verarbeitung, der Vergangenheitsbewältigung und, so diese ganzen Superlative, ja. Und das ist halt so ein blinder Fleck, der eben lange, und das Problem ist ja dann gesellschaftlich, dass ja diese Defizite, die entstanden sind, auch diese, wie ich es nenne immer, dieses Defizit in der politischen Kultur, in der demokratischen Kultur der Bundesrepublik, wo eben große Teile der Bevölkerung nicht politisch partizipieren durften, dass das eben umgedreht wird und zum Defizit der anderen gemacht wird. Also derjenigen, also so, was man als so kennt, der demokratieunfähige, was weiß ich, Moslem oder so, ja? Aber warum? Weil über Generationen die Leute eben nicht partizipieren durften, weil sie sich nicht leicht einbürgern lassen konnten, weil es einfach auch nicht vorgesehen war. Oder weil es eben keine politischen Partizipationsrechte für Nicht-Deutsche gab, sehr lange Zeit.
In dieser Betrachtung der Ereignisse um 1945 in Deutschland, genauer gesagt in Mannheim, was können Sie denn da beobachten an Reaktionen, an Rassismus, an Agieren von Einzelpersonen, Institutionen, der deutschen Mehrheitsgesellschaft?
Ja, also wie gesagt, also damals hat man sich einfach sehr stark, also vor allem die Bevölkerung, und das war in Mannheim nicht anders als an anderen Orten, hat man sich wirklich als Opfer sozusagen empfunden. Zum einen Opfer natürlich von Hitler, der, also so wurde darüber geredet irgendwie, dass also eigentlich das einfache Volk sozusagen verführt worden war. Und damals hat man wirklich auch so gesprochen und auch gedacht. Dann natürlich auch alles, was schief läuft, war natürlich die Besatzer, die amerikanische Armee, schuld, was nicht gut gelaufen ist. Und natürlich die DPs, die dann plötzlich in der Privilegierten, also diejenigen, die bislang eben die Zwangsarbeiterinnen und an der niedrigsten Stelle sozusagen der Hierarchie standen, wurden jetzt eben privilegiert. Und das hat sehr viel, sehr großen Hass auch provoziert und auch Opfergefühle unterfüttert, so von wegen, ja, die bekommen alles, wir bekommen nichts. Es ist echt interessant. Manchmal, wenn man das liest, so Kommentare aus der Zeit, es erinnert dann oft an das, was man dann immer wieder so auch hört, ja, also heutzutage so, ja, die Flüchtlinge, die bekommen alles und wir haben nichts und so weiter. Das ist echt interessant, wie, und ich weiß nicht, ob es da seinen Anfang findet, aber es ist also einfach auch diese, es sind natürlich ganz andere Situationen, ja, ich will das jetzt gar nicht gleichsetzen, aber einfach so dieses Bild des Ausländers sozusagen als anderen und als jemanden, den man eben auch berechtigterweise hassen darf, ja, weil er einem was wegnimmt, weil er privilegiert ist und so weiter. Und das findet man halt da sehr stark und es kippt ganz schnell, dass eben Verbrechen, der Schwarzmarkt, das wird eben ganz schnell alles eben auf die DPs geschoben. Und in Mannheim, was ich halt immer wieder finde, ist eben, es wird auf Polen explizit geschoben und die auch im Fokus immer wieder stehen, sind, wie sie halt auch genannt werden, O-Ton, die Neger-Truppen, also die amerikanischen GI, die schwarzen GIs sozusagen, die da ganz, also wo dann ganz offen und ohne irgendein Schambewusstsein oder was man jetzt gegenüber, wobei man weiß inzwischen ja auch, dass es auch direkt, das hat ja Stefanie Schüler-Gorum heute ja auch erzählt, auch direkt nach dem Krieg auch der Antisemitismus natürlich auch noch da war. Ich sage immer, es wäre unnormal, wenn man denken würde, es ist nicht da gewesen. Ich meine, es waren die gleichen Leute, die, ja, also es kann ja gar nicht sein. Also und daran zeigt sich, wie absurd eigentlich diese Idee dieser Stunde Null ist. Es waren immer noch die gleichen Leute, die da. Es hat auch mal ein Historiker so genannt, dass es ja eine Volkskontinuität gab. Es war ja das waren ja die gleichen Leute, die da waren. Auch abgesehen davon, wenn die Eliten nicht mehr die gleichen waren. Also die Leute waren ja so sozialisiert. Und das ist auch das, was ich unter dem Begriff des rassistischen Wissens irgendwie fassen möchte. Und es waren ja auch nicht nur diese 12 Jahre NS-Herrschaft, sondern auch davor war Rassismus und rassistisches Denken Normalität. Und diese Erwartung, oder die Amerikaner kamen ja mit dem Auftrag, ja, wir demokratisieren und entnazifizieren, aber sie kamen mit einer segregierten Armee. Ich meine, damals herrschte noch Segregation innerhalb der amerikanischen Armee. Und dass die jetzt keine Lehrmeister in Antirassismus auch sein konnten, also das ist auch offensichtlich und man weiß auch aus der Forschung, dass viele amerikanische Soldaten oder auch Generäle und einige haben deshalb auch ihre Position verloren, auch selber Antisemiten zum Beispiel waren oder eben auch also diesen antislawischen Rassismus auch hatten, weil es in den USA natürlich auch Polen gab, die dort auch diskriminiert waren noch. Und das zeigt uns halt auch wiederum so diese Verflechtung von diesen ganzen Rassismen, ja, und dass es dann auch natürlich auch nichts bringt, es irgendwie als rein deutsches Phänomen sehen zu wollen oder wie auch immer, ja. Es hat eine Verflechtungsgeschichte, ja, aber es hat eben auch eine deutsche Geschichte. Und das ist der Punkt. Und die wurde bislang eben für die Zeit nach 1945 noch nicht erarbeitet.
Inwiefern braucht es denn dieses Erarbeiten auch, um ja vielleicht zu einem Teil die heutige deutsche Gesellschaft zu verstehen mit ihren Rassismen?
Ja, also als Historikerin und als Zeithistorikerin bin ich ja absolut total davon überzeugt, sonst würde ich meine Arbeit auch, glaube ich, auch gar nicht so machen, dass wir immer ein historisches Bewusstsein einfach brauchen. Weil ansonsten erscheinen uns eben alle Phänomene immer als was Neues, ja, oder wir, also ich meine, oder was unsere Identität betrifft, wer wir sind, was wir sind, was unsere Werte sind, das baut ja immer auf Geschichten, auf Narrativen auf, sonst können wir ja überhaupt keine Identität uns aufbauen, ja. Und deshalb ist es eminent wichtig, gerade eben, weil das momentan eben so wieder ein Problem wird und auch, wir haben ja jetzt auf der Konferenz auch viel darüber gesprochen, wie sehr auch Demokratie einfach auch wieder gefährdet ist momentan, ja. Und das gehört halt einfach für eine Gesellschaft, die sich selbst reflektieren will und tatsächlich so den eigenen Anspruch gerecht werden will, pluralistisch zu sein, demokratisch zu sein, offen zu sein, dann gehört es doch auch dazu, sich gerade mit diesen blinden Flecken einfach auch auseinanderzusetzen und auch jene Stimmen endlich mal ernst zu nehmen, die ja schon seit Jahrzehnten diese Dinge sagen, aber nicht gehört werden.